Genau, also wir reden ja über die WM in Katar heute und das ist ja jetzt schon auch super länger ein Thema und diese offenkundigen Menschenrechtsverletzungen im Land in Katar kann ja jetzt auch eigentlich der letzte Fußballfan nicht mehr wirklich leugnen und ich finde, man kriegt schnell das Gefühl, dass so jede noch so kleine Reform in Katar zu einer Art Jahrhundertereignis hochgeputscht wird. Und jetzt würde ich Sie fragen, wie bewerten Sie denn die aktuelle Situation in Katar? Hat sich denn seit der Vergabe der Weltmeisterschaft etwas an der Menschenrechtssituation geändert im Land?
Ja, wenn wir jetzt spezifisch die Situation der ArbeitsmigrantInnen anschauen, weil wir müssen sehen, es gibt natürlich auch noch andere Menschenrechtsherausforderungen in diesem Land. Aber wenn wir diese Situation anschauen, dann attestieren wir Katar schon gewisse Fortschritte. Es gab eben oder gibt diese Reformbemühungen. Man muss wissen, 2010, als die Fußball-WM an Katar vergeben wurde, war eben dieses Kafala-System ja gang und gäbe, beziehungsweise das ist eigentlich ein Jahr vor der Vergabe erst auch eingeführt worden. Das wird von relativ vielen auch Staaten in der Golfregion, ist das ein Arbeitssystem, das eingesetzt wird auch. Und das ist insofern problematisch, weil es die Arbeitnehmer sehr stark in ihrer Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit einschränkt, weil es eben ihnen vorschreibt, dass wenn sie die Arbeit wechseln wollen oder auch das Land verlassen wollen, brauchen sie die Einwilligung des Arbeitgebers. Und diese Einwilligung, die wurde letztes Jahr eben im Zuge dieser Reform für den Großteil der ArbeitsmigrantInnen abgeschafft. Die Problematik ist jedoch, dass diese Reformen nicht wirklich greifen in Realität oder nur für einen kleinen Prozentsatz der ArbeitsmigrantInnen, weil, und das ist das Hauptproblem, Arbeitgeber, die diesen neuen Gesetzen nicht nachkommen, nicht gebüßt werden. Also Verstöße werden nicht gebüßt, sie werden nach wie vor toleriert und deshalb kommt es nach wie vor auch eben zu Verletzungen der Arbeitnehmerrechte.
Sie haben jetzt gerade angesprochen, es gab durchaus Veränderungen, gerade was die Gesetzgebung für ArbeitsmigrantInnen angeht. Inwiefern würden Sie denn sagen, hängen diese Veränderungen auch konkret mit der Weltmeisterschaft zusammen, dass die jetzt in Katar stattfinden soll?
Ich denke, die hängen ganz klar mit der Weltmeisterschaft zusammen. Es ist aber auch wichtig, dass das im Kontext gesehen wird, dass das nicht einfach ein Selbstläufer ist. Hier muss man wirklich auch sagen, FIFA hat sich für Katar entschieden, im Wissen, dass das Arbeitssystem dort Missbrauch Tür und Tor öffnet. Und bei der Vergabe 2010 waren Menschenrechte noch gar kein Thema. Die waren dann erst auch auf Druck von Gewerkschaften und von Menschenrechtsorganisationen wurde einerseits dann auch die FIFA quasi auch dazu gebracht, eine eigene Menschenrechtspolicy zu verabschieden. Und sie hat dann eben selbst auch gesagt, sie wolle eine Art von Weltklasse-Standards für Arbeitsrechte in Katar hinterlassen. Also das sei die Hinterlassenschaft dann für die WM, die sie anstreben. Und andererseits war natürlich auch der Druck auf die Regierung hoch, weil gerade Amnesty, aber auch Human Rights Watch und andere haben die Situation berichtet, über die Missstände berichtet und es gab auch Klagen gegen die FIFA und gegen den katarischen Staat. Also sie mussten handeln, unter diesem Druck haben sie auch gehandelt und das ist sicherlich in dem Sinne als positiv zu werten, aber da es unter Druck geschah, stellt sich hier jetzt eben gleich auch die Frage, ja, was passiert denn, wenn das Scheinwerferlicht nicht mehr in Katar ist? Haben diese Reformen dann Bestand?
Ja, genau zu dem Punkt würde ich auch später nochmal kommen. Wir haben ja jetzt über die Situation der ArbeitsmigrantInnen gesprochen. Was sind denn noch so die Punkte, die Amnesty in Katar besonders kritisch sieht, wenn es um Menschenrechte geht?
Um noch ganz kurz bei den ArbeitsmigrantInnen zu bleiben, ich habe jetzt dort vor allem diese starke Bindung oder Einschränkung der Bewegungsfreiheit und der Entscheidungsfreiheit angesprochen. Es gibt dort natürlich noch andere Missstände, also Tausende von ArbeitsmigrantInnen erhalten nach wie vor keinen Lohn oder zu spät oder sie erhalten Überstunden nicht bezahlt. Das ist nach wie vor auch ein Problem. Und ein weiteres Problem ist das Verbot, Gewerkschaften zu gründen. Das heißt, sie können sich nicht organisieren gemeinsam und auch gemeinsam für ihre Rechte einzustehen und zu kämpfen. Und das sind Probleme, die auch in Bezug auf die Arbeitsmigrantinnen beispielsweise, die dann auch im ganzen Service- und Dienstleistungssektor arbeiten, der jetzt dann wirklich auch in den Fokus rückt. Also die TaxifahrerInnen, die Menschen, die in den Restaurants arbeiten oder auch im Hotel, also auch dort wird es sehr wichtig sein, auf die Arbeitsbedingungen dieser Menschen zu achten. Aber dann genau habe ich weitere Probleme angesprochen. Also da sind zum einen sicher die Frauenrechte. Frauen werden im Alltag wie auch bei sehr wichtigen Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, sehr stark diskriminiert. Sie sind quasi vom Goodwill abhängig ihres männlichen Vormundes, gerade für Entscheidungen, ob sie heiraten dürfen, ob sie ins Ausland reisen dürfen, ob sie studieren dürfen, hängen sie vom Entscheid des männlichen Vormunds ab. Und das ist ein Problem, die Situation der Frauen. Und das andere, oder auch ein schwieriges Pflaster, ist Katar für LGBTIQ-Menschen, die kriminalisiert und diskriminiert werden. Es steht bis zu 3 Jahren Haft oder in manchen Fällen sogar die Todesstrafe auf das Praktizieren von gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Und das sind natürlich große, große Herausforderungen im Bereich Menschenrechte. Das Letzte vielleicht noch, das auch wieder relevant dann für die WM ist, sind Verletzungen im Bereich Meinungsäußerungsfreiheit. Da gibt es verschiedene problematische Gesetze, beispielsweise ein Gesetz, wir nennen das Fake News Law, wurde angewendet auch auf einen Arbeitsmigrant, einen kenianischen Arbeitsmigrant, der Missstände angeprangert hat, auch öffentlich. Der wurde im Mai dieses Jahres dann verhaftet und später gebüßt, eben weil er Falschinformationen in Umlauf gebracht habe, die dem Land schaden. Und letztlich musste er das Land verlassen und eben eine Buße bezahlen. Das ist jetzt ein emblematischer Fall, aber es gibt relativ viele Fälle auch, wo die Meinungsäußerungsfreiheit verletzt wurde. Und das ist problematisch natürlich auch im Hinblick auf die WM.
Ich wäre jetzt als nächstes auch direkt auf die LGBTIQ-Community eingegangen. Ist der einzige noch aktiv spielende, offen homosexuell geoutete Fußballspieler Josh Cavallo hatte verlauten lassen, dass er ja eben Angst vor der Reise nach Katar hat und sich als Mitglied der LGBTIQ-Community im Land nicht sicher fühlt. Und Verantwortliche für das Turnier aus Katar haben jetzt versichert, dass sich die Menschen in Katar alle sicher fühlen können und dass das Land aber eigentlich eine sehr konservative Politik fahren würde, was so das Zeigen von öffentlicher Zuneigung generell angeht. Ja, und diese Aussage steht aber, wie Sie gerade gesagt haben, eigentlich im direkten Kontrast zu der Gesetzgebung, was eben echt hohe Strafen verordnet für gleichgeschlechtliche Beziehungen. Wie sehen Sie das? Was steckt hinter den Aussagen des Verantwortlichen für das Turnier? Kann sich die LGBTIQ-Community wirklich sicher fühlen in Katar?
Ich würde mal sagen, jein. Einerseits wissen wir aus der Erfahrung mit anderen Großanlässen, WM, die letzte fand in Russland statt, die auch für ihre homophobe Gesetzgebung bekannt ist und wo auch extra für das Turnier dann solche Garantien abgegeben wurden, die, sagen wir jetzt mal, größtenteils eingehalten wurden. Aber ich sage größtenteils, weil beispielsweise am Eröffnungstag wurde ein LGBTI-Aktivist festgenommen, der allerdings dann gleich wieder freigelassen wurde. Aber man sieht dort, es ist so ein bisschen gängige Praxis, dass dann für das Turnier wirklich auch eine gewisse Ausnahmeregelung erlassen wird. Was wir hier sicherlich nicht erwarten können, ist wie ein nachhaltigen Gesinnungswandel, was das angeht. Aber ich denke schon, dass im Rahmen des Turniers dort mehr Toleranz möglich ist. Es ist aber sicherlich ein gewisses Risiko, wirklich auch dann eine gleichgeschlechtliche Beziehung wirklich auch öffentlich zu leben. Was ich nicht denke, ist, dass ein LGBTIQ-Spieler, der nach Katar geht, jetzt dort direkt an Leib und Leben bedroht ist. das denke ich nicht. Aber bei den Fans würde ich sagen, schon eine gewisse Vorsicht walten lassen, trotz dieser Beteuerungen.
Dann würde ich noch mal kurz auf das Thema ArbeitsmigrantInnen zurückkommen. Wir haben schon von mehreren Problemen im Umgang mit den Menschenrechten dieser ArbeitsmigrantInnen gehört. Und das führt ja teilweise auch einfach zum Tod dieser Menschen, weil sie einfach unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen schuften müssen. Und die Nachrichtenplattform The Guardian berichtet von ungefähr 6.500 Toten seit Vergabe der WM im Kontext des Aufbaus der Infrastruktur für das Turnier. Und man geht natürlich davon aus, dass die richtige Dunkelziffer noch viel höher ist. Haben Sie das Gefühl, dass irgendeine Art der Aufarbeitung dieser Todesfälle stattfindet, dass die wirklich auch betrachtet werden und verarbeitet werden?
Gut, Amnesty äußert sich jetzt nicht zu diesen konkreten Zahlen. Was allerdings sicher Fakt ist, dass viele Menschen im Kontext der Fußball-WM und dieser Vorbereitungsarbeiten aus unerklärlichen Gründen gestorben sind. Was wir als große Problematik ansehen in diesem Bereich ist eben einerseits, dass es keine verlässlichen Statistiken gibt, auch des katarischen Staates. Also man muss ausweichen auf die Zahlen von Botschaften dieser Länder, die dann letztlich natürlich eben sicherlich nicht vollständig sind. Das ist das eine Problem. Es braucht eine klare Statistik, um zu sehen, auch was ist das Ausmaß der Problematik. Und andererseits ist das Problem, dass der große Teil dieser Todesfälle nicht untersucht wird. Das heißt, auf 70% ungefähr aller Todesscheine in Katar von Arbeitsmigrantinnen steht einfach, es war entweder eine natürliche Todesursache oder die Person ist aufgrund Herzstillstand oder Atemstillstand gestorben. Was wir aber aus dem Kontext wissen, ist, dass so eine natürliche Todesursache, das geschieht nur in sehr, sehr wenigen Fällen. Also ExpertInnen sagen, höchstens 1% aller Todesfälle bleibt wirklich ungeklärt. Und das ist im Kontext auch mit dem hohen Hitzestress beispielsweise, der in Katar herrscht und von dem man weiß, dass er wirklich zu Herz- oder Atemstillstand führen kann, wäre es extrem wichtig, diese Todesfälle wirklich zu untersuchen, eine Autopsie zu machen und auf eine Ursache zurückzuführen zu können, die dann vielleicht eben wirklich auch arbeitsbedingt ist. Gerade in Katar, wo es bis zu 50 Grad heiß werden kann im Sommer, ist es wirklich auch unerklärlich, dass zum Beispiel der Hitzestress nicht eines von einigen Arbeitsrisiken ist, die Katar aufführt. Also das ist wirklich einfach, dort fordern wir Untersuchungen und verlässliche Statistiken, um dann wirklich auch diese Todesfälle letztlich verhindern zu können und ein Regelwerk aufzubauen, das dazu hilft, diese zu verhindern.
Diese ganze Debatte um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wirkt für mich auch immer ziemlich zynisch, als würde man eben das Leben von beispielsweise ArbeitsmigrantInnen und Menschen, die in Katar diskriminiert und verfolgt werden, gegen ein Sportereignis von internationaler Bedeutung aufwiegeln. Worin sehen Sie denn die Verantwortung der FIFA in dieser Debatte und auch im Umgang mit Katar als potenten Sponsoren?
Die FIFA hat ganz klar eine Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen, die im Kontext der Fußball-WM begangen werden. Wie ich schon auch gesagt habe, mittlerweile anerkennt sie diese Verantwortung auch, aber sie macht noch zu wenig, um Menschenrechtsverletzungen wirklich zu verhindern. Und gerade eben auch in diesem Bereich, wo sehr gut untersucht ist und dokumentiert ist, in diesem Bereich auch der Arbeitsmigrantinnen, da verlässt sich die FIFA noch viel zu stark auch auf die Beteuerungen des lokalen Organisationskomitees oder der Regierung, dass alles auf gutem Weg ist. Also die FIFA müsste wirklich selbst auch überprüfen regelmäßig, dass die Reformen umgesetzt werden, dass Arbeitnehmer, die im Kontext der WM, also nicht nur WM-Stadien, sondern auch die ganze Infrastruktur oder eben in Dienstleistungsunternehmen, dass dort diese Rechte gewahrt werden. Und das ist wirklich eine Verantwortung, die sie aus unserer Sicht noch zu wenig wahrnimmt.
Können Sie denn eine Einschätzung abgeben, warum das so ist bis jetzt?
Ja, letztlich liegt es dort wahrscheinlich wie bei vielen am politischen Willen auch. Menschenrechte sind nicht das Kerngeschäft der FIFA. Wir wissen auch, das ganze Thema Menschenrechte wird einfach auch delegiert an ein bestimmtes Departement innerhalb der FIFA. Das ist jetzt nicht eine Kultur, die gelebt wird. Das ist sicherlich eine der Problematiken. Ein klares Indiz dafür ist beispielsweise auch, die FIFA hatte ja ein unabhängiges Beratungsgremium eingerichtet, um die Umsetzung ihrer eigenen Menschenrechtspolicy auch zu begleiten. Und dieses Beratungsgremium wurde Anfang dieses Jahr aufgelöst und es wurde ein Nachfolgegremium eigentlich angekündigt, das bis jetzt ihre Arbeit nicht aufgenommen hat. Es gibt dort eigentlich kein unabhängiges Gremium, das auch die Umsetzung dieser Menschenrechtspolicy begleitet. Ein weiteres Indiz auch, dass die FIFA ihre Verantwortung auch für die Menschenrechte noch zu wenig ernst nimmt, ist ja, dass sie beispielsweise Menschenrechtskriterien auch eingeführt hat für künftige Turniere, die aber nicht in jedem Fall konsequent umsetzt. Also so ist jetzt beispielsweise die Club-WM, die wurde an die Vereinigten Arabischen Emirate vergeben, ohne auf diese Menschenrechtskriterien Rücksicht zu nehmen. Und das zeugt wirklich noch von einem mangelnden Verständnis für die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, welche die FIFA trägt.
Dann vielleicht nochmal zum Abschluss. Viele ArbeiterInnen haben ja auch Angst davor nach der WM, also wenn sie nicht mehr gebraucht werden, ohne ihre ausstehenden Gehälter oder jeglichen Schutz oder Perspektive einfach abgeschoben zu werden. Und Amnesty hat ja auch schon mehrere dieser Fälle in den letzten Jahren dokumentiert. Was glauben Sie, passiert nach der WM, wie Sie es vorhin gesagt haben, wenn das Scheinwerferlicht eben nicht mehr auf dem Land liegt, wird sich diese Befürchtung erfüllen?
Sicherlich sehr gut beobachtet werden muss. Einerseits werden diese Reformen Bestand haben, wird die Straflosigkeit bekämpft, werden fehlbare Arbeitgeber auch gebüßt für ihre Verstöße. Ich denke, das ist das eine, was wirklich gut beobachtet werden muss. Und dann, wir sehen auch viele dieser Reformen, wenn sie greifen, dann greifen sie spezifisch für die Arbeitnehmenden auf den Baustellen oder in der Infrastruktur für die WM. Aber das sind nur 2% aller Arbeitnehmenden in Katar. Also dort ist dann die große Frage wirklich auch, greift diese Reform dann für alle ArbeitsmigrantInnen in Katar eben auch nach der WM? Wenn wir sehen, wie steinig der Weg hierhin war und dass auch ein Jahr vor der WM diese Reformen nach wie vor nicht umgesetzt sind, stellen wir dort ein großes Fragezeichen, auch was die Nachhaltigkeit angeht. Sicherlich Amnesty wird vor Ort bleiben, auch wenn dieses WM-Scheinwerferlicht weiterzieht und wir werden die Nachhaltigkeit dieser Verbesserungen sicher weiterhin dokumentieren.